Ich habe auch noch eine Ansage, dann geht es auch gleich los. Nämlich, leider muss nächste Woche die Vorlesung nochmal ausfallen. Wir kommen damit nicht unter das geforderte Gesamtvolumen, weil wir ja dieses XXL-Format haben. Mir tut es auch ein bisschen leid, weil ich jetzt, Sie werden das heute schon merken, so langsam in Bedrängnis komme, weil wir in die Nähe der Gegenwart rücken und es gibt noch so viele schöne Krisen, die man besprechen könnte. Ich gucke mal, wie ich damit hinkomme. Ich habe aber auch schon eine Idee, dass wir, es ist vielleicht der Sache auch angemessen, die Überblicksperspektive jetzt auch schon zu verstärken, je näher wir uns der Gegenwart nähern. Ich werde also versuchen, mit dieser etwas komprimierten Situation klarzukommen. An den sonstigen Punkten, Klausurtermin, letzter Semesterdienstag, eine Variante um 8 Uhr für die, die um 9 Uhr anderweitige Klausuren haben, Normalvariante um 9 Uhr Klausur und 9.20 Uhr normale Vorlesung, das bleibt alles so wie geplant. Nur nächste Woche fällt aus, ich setze das auch noch ins Netz, reichen Sie es weiter, ist mal wieder so ein übergeordneter Termin, der nicht in meiner Macht steht. Gut, damit zur Sache selbst. Wir hatten uns in der letzten Vorlesung mit der Technik als Krisengrund, als Fokus von Krisenwahrnehmung schon beschäftigt, so wie sie zu Beginn der 1950er Jahre thematisiert wird, brisant wird die Technik. Und wir hatten uns dabei zunächst vergegenwärtigt, dass wir mit diesem Technikthema wieder gewissermaßen eine neue Variante von philosophischer Krisenperspektive vor uns haben. Denn das Faktum, dass unsere Welt und insbesondere die Moderne in einem nie gekannten Ausmaß durch Technik beherrscht wird, das ist eine gespürte Tatsache, die sich bereits seit dem 19. Jahrhundert eigentlich wie ein roter Faden durch alle möglichen Formen der Gegenwartsdiagnostik mit hindurchzieht. Auch durch die Literatur, durch den Film, durch die Kunst und so weiter. Industrialisierungskritik und Maschinenkritik, Industrialisierungskritik als Maschinenkritik könnte man vielleicht dazu spitzen, Kritik der ungesteuerten Zivilisationseinflüsse in Sachen Fortpflanzung, das hatten wir um 1900 insbesondere gesehen, Kritik der Überforderung des Individuums durch die Großstädte, durch Beschleunigung und Mobilität, Kritik des bedenkenlosen Energieverbrauchs. Das sind alles Motive, die sich eigentlich durch alle Krisenperspektiven, die wir bisher angesehen haben, schon hindurchgezogen haben. Technik ist also in der Nachkriegszeit alles andere als ein plötzlich auftauchendes Thema. Es ist so eine Art Basso Continuo der Moderne, irgendwie das Phänomen Technik zu spüren, sich daran zu reiben, auch jeweils unterschiedliche technische also Embleme von Technik, von der Dampfmaschine bis zum Kraftwerk, wie wir es bei Heidegger vorgefunden hatten, in den Mittelpunkt zu rücken und daran Kulturdiagnostik festzumachen. Damit haben wir diese technikbezogene Krisenwahrnehmung von vornherein, wenn wir jetzt nochmal überlegen, wie sieht philosophische Krisenwahrnehmung aus, ganz anders zugeschnitten als diese Typen von Krisenwahrnehmung, die relativ unmittelbar an historische Einschnitte oder Eindrücke geknüpft sind, wie wir gesehen hatten im Zusammenhang mit dem Führerstaat, mit Kriegen oder insbesondere mit dem Namen Auschwitz. Das sind sozusagen punktuelle Zäsuren, Einschnitte, die mit einer Krisenperspektive verbunden werden. Beim Thema Technik ist es vollkommen anders. Es ist eine lange Linie, die da ausgemacht wird. Man steckt immer schon drin, man sieht eine Dynamik, die auch in Zukunft weitergehen wird. Und man kann sich auch immer schon daran erinnern, dass Technik Thema war und kritisiert wurde. Also wie gesagt, Technik, man könnte sagen, ein krisentheoretischer Dauerbrenner der Moderne. Trotzdem, das war meine These gewesen, verselbstständigt sich um 1950 die Wahrnehmung der Technik als Krisengrund, insbesondere die philosophische Wahrnehmung der Technik als Krisengrund. Technik erscheint zunehmend nicht mehr als Teil eines ganzen Syndroms von Problemstellungen, also als einer unter vielen Aspekten der Moderne, sondern sie wird als Geschichtsmacht für sich selbst herausgezogen und zentral genommen. ebenso als Phänomen für sich wird sie dann auch zum Thema. Auch das ist nicht in der Nachkriegszeit das erste Mal der Fall. Ich habe das erwähnt. Es gibt Philosophien der Technik schon in der Zwischenkriegszeit und wir hatten uns namentlich Hans Freier auch näher angesehen mit Überlegungen aus dem Jahr 1929 zur Technik als Ganzer mit einer regelrechten Theorie der Technik, sozusagen als Kollektivsingular, als Großentität. 1950 ist es dann Martin Heidegger, der mit einem fundamentalen und auch fundamental neuen Ansatz in Sachen Technik aufwartet und damit die Krisenwahrnehmung intensiviert und ein Stück weit auf den Punkt bringen hilft. Von da ab ist Heidegger relevant für Technikdiskussionen, positiv wie negativ, man grenzt sich von ihm ab, man greift etwas von ihm auf, in Teilen oder ganz. Also er ist auf jeden Fall ein Kristallisationspunkt des Technikdenkens ab 1950. Heidegger teilt mit Freier die Einschätzung, dass zwischen der Technik geschichtlich früherer Zeiten und der heutigen autonomen Maschinentechnik, die in großem Stil auf die Nutzung anorganischer Energiequellen aufsetzt, ein historischer Einschnitt liegt. Dass moderne Technik also eine Sache neuen Typs ist, gemessen an älteren Formen von Technik. Heidegger nennt die Differenz zwischen Windmühle und Kohlekraftwerk als Beispiel. Sie erinnern sich, die Flügel der Mühle drehen sich zwar im Wind, hieß es im Text, aber seinem Wehen bleiben sie unmittelbar anheimgegeben. Es wird nichts gespeichert, heißt das, es wird nichts in regulierter Form ausspeichern, dann eingespeist in ein kontinuierlich bedientes Netz beispielsweise. Es existiert kein ganzes System, in dem alles mit allem zusammenhängt und das gemeinsam als Komplex, als Netz oder wie auch immer man es nennen will, gesichert werden müsste. Ein Landstrich wird dagegen, so Heidegger weiter, in der Förderung von Kohlen und Erzen herausgefordert. Das Alltagswort herausfordern erhält damit den Charakter eines Fachausdruckes. Denn es heißt weiter, Zitat Heidegger, das Stellen, das die Naturenergien herausfordert, ist ein Fördern in einem doppelten Sinne. Es fördert, indem es erschließt und herausstellt. Dieses Fördern bleibt jedoch im Voraus darauf abgestellt, anderes zu fördern, das heißt vorwärts zu treiben in die größtmögliche Nutzung bei geringstem Aufwand. Zitat Ende. Wir hatten uns das auch terminologisch genauer angeguckt. Gestell, das ist Heideggers Kunstwort, mit dem nicht die moderne Technik selbst, also nicht die Geräte, nicht das, was man sehen und Geräusche machen und funktionieren erleben kann, sondern das Wesen moderner Technik soll mit diesem Ausdruck Gestell benannt werden. Das historische Wesen, also das Phänomen gemessen an der, auch so ein heideggerscher Großausdruck, an der Seinsgeschichte Europas insgesamt. Mitsamt der Gefahr soll dieses Wesen der Technik, dieses Gestellhafte, betrachtet werden, der Gefahr, die von ihr ausgeht, von dieser modernen Form der Technik, und nach Heidegger ist es eine menschheitsbedrohende Gefahr. Er spricht dabei nicht die direkten Technikfolgen als das primär Gefährliche an, sondern er deutet an, dass es so etwas gibt wie Technikfolgen. Also er deutet an, dass in einer Konstellation gegenseitiger Herausforderung, wie das Bild dann ist, also beide fordern einander heraus, Mensch und Technik, die Natur leidet und also auch die Naturseite des Menschen. Aber das wird eben nicht sozusagen auf der Ebene von physisch oder physiologisch messbaren Technikfolgen skandalisiert durch Heidegger, sondern sein Hauptbild von dieser Gefahr, die der Menschheit droht, ist dasjenige, ja, und da wird es jetzt sehr metaphorisch, eines Abweichens vom Weg, einer Verirrung. Wir verlieren die Verbindung zu dem, was wir eigentlich sind. Wir verlieren die Wurzeln, das Eigentliche unserer europäischen Kultur. Wir werden quasi heimatlos. Mit dieser Gedankenfigur, Sie erinnern sich, er sagt, wir finden den Weg nicht mehr zurück in unsere Ursprünge und dergleichen, also mit dieser aufs Historische ausgerollten Figur des Verlustes dessen, was uns eigentlich ausmacht und des Vergessens, wie wir geworden sind, wie etwas geworden ist. Und mit der Figur, dass das zu einer Entfesselung und Verselbstständigung dessen, das da geworden ist, führt und uns letztlich uns vom kulturellen Sinn unserer eigenen Errungenschaften entfremdet, können wir sehen, dass Heidegger durchaus in verwandter Nähe zu Husserls Krisisschrift argumentiert. Eine ähnliche Vorstellung hatten wir ja bei Husserl auch gefunden, allerdings deutlich geerdeter an die Wissenschaftsentwicklung gebunden. Bei Husserl waren es die auf Mathematisierung, Formalisierung und Technik in einem wissenschaftsnahen Sinne beruhenden modernen Naturwissenschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite die ihnen entsprechende Ich-Psychologie des Denkens gewesen, die Europa auf diese Weise in die Krise bringen. Also auch da die Krise, wir verlieren das Wissen um unsere Ursprünge, um den Sinn dessen, was Wissenschaft ursprünglich mal war, und deswegen entfesselt sich diese Dynamik und wir verlieren den Kontakt, die Zerspaltung der Welt, die durch die verschiedenen Disziplinen vorangetrieben wird und ihre Unvereinbarkeit bis in Details hinein, eine Zerreißung unserer Realität gewissermaßen, das bringt uns von unserem Weg ab und ist zerstörerisch. Das war das Husserlsche Bild gewesen. Heidegger argumentiert durchaus ähnlich, aber er setzt den Akzent anders. Er rückt die Technikentwicklung ins Zentrum der modernen Krise und er löst die nicht völlig ab von der Naturwissenschaftsentwicklung, aber er setzt die Naturwissenschaftsentwicklung ein Stück weit in die zweite Reihe, beziehungsweise skizziert sie als so eine Art Vorlaufphänomen zur Technik. Er datiert das Verhängnis gewissermaßen ein Stück weit anders. Die Technikentwicklung des 19. Jahrhunderts bildet in dieser Skizze Heideggers den entscheidenden Einschnitt, also da, wo die Technik zum Gestell wird und nicht der Verwissenschaftlichungsschub nach der Renaissance, also im 17. und 18. Jahrhundert. Das war ja für Husserl die entscheidende Phase, wenn man so will, auch ein Stück weit ja, der Einschnitt, dem sich die Moderne verdankt gewesen. Lassen Sie mich ergänzen, dass Heidegger nicht nur auf die Technik blickt und weniger auf die Naturwissenschaften, sondern dass in diesem Aufsatz die Technik und die Kehre tatsächlich die Technikgeschichte ausdrücklich in ein neues und verändertes Verhältnis zur Wissenschaftsentwicklung oder zur Wissenschaftsgeschichte gesetzt wird. Man könnte sagen, Heidegger wertet das Verhältnis von Naturwissenschaft und Technik regelrecht um. Und das kann man auch für die Analyse moderner Technologien als interessanten Vorschlag betrachten, ist auch so aufgenommen worden. Ich zitiere nochmal Heidegger. Die neuzeitliche physikalische Theorie der Natur ist die Wegbereiterin nicht erst der Technik, sondern des Wesens der modernen Techniken. Denn das herausfordernde Versammeln in das bestellende Entbergen waltet bereits in der Physik. Die neuzeitliche Physik ist bereits der in seiner Herkunft noch unbekannte Vorbote des Gestells. Zitat Ende. Also da haben Sie wieder bestellendes Entbergen und so. Wir vertiefen das nicht zu sehr, weil es wird einem dann irgendwie doch etwas blumig vor Augen, wenn man versucht, das sich genauer vorzustellen, was gemeint ist. Aber hier ist deutlich, die neuzeitliche Physik wird von Heidegger als Vorbote des Gestells interpretiert. Sie bereitet also die moderne Technik vor und was sich dann später zeigt, ist eben dieses Herausfordernde des Gestells, also das Wesen der modernen Techniken, das quasi in den Naturwissenschaften seine Inkubationszeit hatte, wenn man es mal so medizinisch ausdrückt. Technik ist nicht angewandte oder fehlgeleitete Naturwissenschaft, Technik ist auch nicht eine Teilkomponente von Verwissenschaftlichung, sondern die Naturwissenschaft ist lediglich die Frühform, der Bote, der Technik als dem zentralen Phänomen vorangeht. Wenn wir diesen Gedanken so klar daraus präparieren aus dieser Passage, dann können wir das durchaus als eine Kritik Heideggers an den Spätschriften seines Lehrers Husserl lesen. Also eine Umgewichtung der Akzente, die Husserl gesetzt hatte. Das vielleicht noch als Nachtrag zum letzten Mal. Halten wir die Frage der Bedeutung der heideggerschen Technikphilosophie in der Schwebe. Ich habe versucht, sie sowohl solidarisch als auch mit einer gewissen Skepsis vorzutragen. Sie ist jedenfalls originell und sie ist, das ist für uns wichtig, eine symptomatische Theorie, sofern sie zeigt, wie sich das Thema Technik nach 1945 zu einem in jeder Hinsicht eigenständigen Krisenthema entwickelt, nachdem es vorher auch schon in der Luft lag, diskutiert wurde, bricht hier tatsächlich nochmal eine neue Qualität der Technikphilosophie, der Technikdebatte auf. Der enge Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung einer tödlichen Entfesselung moderner Technik und dem Eindruck des Krieges ist uns auch schon verschiedentlich aufgefallen. Er schimmerte etwa in den nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Texten durch. Sie erinnern sich an Spengler, der auch schon Technikkritisches in sein Großgemälde eingetragen hatte vom Untergang des Abendlandes. Machen wir uns klar, dass aber insbesondere auch der Zweite Weltkrieg, welchen die Zivilbevölkerung hilflos als Luftkrieg erlebte, nicht zuletzt eine Welle von zerstörerischstem Technikeinsatz war und dass dieser Krieg von rasender Anstrengung zur Entwicklung neuer, möglichst tödlicher Waffen begleitet wurde. Die Luftwaffe, also neue Technik rund um Kampfflugzeuge und Flugabwehr, ebenso die Marine, namentlich die U-Boote und auf amerikanischer Seite die Kombination von beidem, also von Luftwaffe und Marine, nämlich die Flugzeugträger, sind Errungenschaften, die sich teilweise auch schon im Ersten Weltkrieg angeschoben, ingenieurstechnisch, aber die sich im Zweiten Weltkrieg für alle wahrnehmbar gewissermaßen einer Ingenieursfront verdanken, die kriegswichtig und kriegsspürbar mitkämpfte im Wege der Erfindung und der Technikentwicklung. Die Nazis kultivierten einen regelrechten Heroismus des Luftkrieges, des U-Boot-Krieges und des deutschen über die Maßen erfinderischen Ingenieurs. Das Thema der Wunderwaffe, eine Rakete V2, die in der bereits aussichtslosen Lage noch einmal alles in Richtung Endsieg wenden sollte, ist unmittelbar ebenfalls mit einer Glorifizierung von Technik und Technikern, hier insbesondere Raketentechnikern, verbunden. Hierzu ließe sich auch wieder viel erzählen. Der deutsche Raketeningenieur Werner von Braun, dessen Team in Peenemünde von 1937 bis 1945 unter anderem an der V2-Technologie arbeitete, wurde zur umstrittenen Symbolfigur auch nach dem Krieg für diese Ambivalenz der Ingenieursanstrengungen im Feld der Waffentechnik, die eben auf der anderen Seite doch auch so etwas wie eine parteienübergreifende Anerkennung und Respekt zählen konnten. Nach 1945 arbeitete Werner von Braun bekanntlich auf Einladung der USA an der Entwicklung von Atomraketen mit, sowie an den Raumfahrtprojekten der NASA. Mit dem Stichwort Atomraketen ist nun das Wort gefallen, auf das sich die Krisenwahrnehmung hinsichtlich der Technik im Allgemeinen, so wie wir sie in der letzten Vorlesung betrachtet hatten, ab Mitte der 1950er Jahre endgültig fokussieren wird. Das Atom steht für eine neue und zugleich ungeheuerliche Technologie. Ungeheuerlich nämlich insbesondere in Gestalt der Atombombe, mit welcher nach den beiden verheerenden Abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki Japan im September 1945 zur Kapitulation gebracht wurde. Hiroshima und Nagasaki waren nicht nur für die Japaner, sondern für die ganze Welt ein Schock. Vielleicht beginnt die Geschichte der Technikkritik nach 1945 genau mit diesen beiden japanischen Namen. Denn keineswegs wurden die Namen der beiden Städte Hiroshima und Nagasaki Symbole für den amerikanischen Sieg oder irgendwie freudvolle Embleme für das lang ersehnte Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie wurden vielmehr in einer gewissen Analogie zu dem Namen Auschwitz, könnte man sogar sagen, zu einem Fanal, zu einem Geschichtszeichen, wie ich das mit Kant in Anlehnung an Lyotard genannt hatte. Steht Auschwitz für die Gaskammern als elende, über Monate hinweg an verängstigten Menschen exekutierte unvorstellbar grausame Massenvernichtungstechnik in den Händen der zynischen Schergen der SS, einer Technik, die als Technik skandalös war, aber sozusagen nicht in dem Sinne die Aura der Hochtechnologie hatte. So steht Hiroshima für Little Boy, wie die Bombe, die abgeworfen wurde über Hiroshima, im Militärjargon hieß. Einen gar nicht so großen Bombenkörper, den ein gar nicht zynischer, sondern einfach nur auf einen Knopf drückender junger amerikanischer Pilot fallen lässt. Worauf eine nicht gekannte Gewalt aus Druckwelle und Feuer in wenigen Sekunden 100.000 Zivilisten mit Häusern und allen Zeugnissen und Dingen, kurz mit einem ganzen Stück Erdoberfläche zusammen, einfach nahezu spurlos tilgen kann. Man wird die Erwägung nicht von sich weisen können, dass die Erfindung der Atombombe, die buchstäblich mit einem Schlag Hunderttausende auslöschen kann, in denselben geschichtlichen Zusammenhang hineingehört wie der Völkermord. Das diagnostiziert Adorno 1967 in seinen Überlegungen zur Erziehung nach Auschwitz, die wir schon inspiziert hatten. Also eine gewisse Parallelwahrnehmung, die sich mit diesen Eigennamen verbindet, ist zumindest bezogen auf den Punkt Technik nicht von der Hand zu weisen. Gleichwohl sind auch die Unterschiede interessant. Wir sollten sehen, dass gerade im Blick, wenn wir versuchen, die Rolle der Technik in diesen fanalhaften Ereignissituationen, die diese Eigennamen tragen, wenn wir diese Rolle der Technik rauspräparieren, wir sollten sehen, dass es im Hinblick auf Auschwitz eher die Monstrosität des Menschen ist, die zählt, und im Hinblick auf Hiroshima eher die Monstrosität der Technik. Wie Auschwitz vor der unfasslichen Brutalität eines Technikeinsatzes zurückprallen lässt, es ist ja eine grausige Zweckentfremdung hier mit im Spiel, was die Technik konkret angeht. Menschen werden mit einem Schädlingsvernichtungsmittel vergast. Also die Brutalität des Einsatzes einer vorhandenen Technik ist hier der Skandal. So lassen Hiroshima und Nagasaki die Menschen zurückprallen vor der Technik als solcher, also vor dem Atom. Die Skrupellosigkeit des Technikanwenders fehlt gewissermaßen im Bild Hiroshima-Nagasaki, was allerdings mit zu seinem Grauen beiträgt, dass es gewissermaßen gar keine bösen Leute sind, die diese Waffe einsetzen. Das ist eigentlich ein ganz normaler und auch einfach wirkender militärischer Vorgang ist und man niemanden hat, den man eigentlich so individuell diabolisieren kann im Szenario diesen Typs von Technikeinsatz. Das ist deutlich anders, als wenn wir uns das erlauben, die Gaskammern mal kurz unter sozusagen ihrer Technologiedimension zu betrachten. Hiroshima steht also, wie gesagt, weniger für die Skrupellosigkeit des Technikanwenders als für die dramatische Vernichtungskraft und das Unfassliche der Waffe selbst. Der Mensch, auch der moralisch unverdächtige Mensch, verfügt jetzt über eine Zerstörungsoption, die sein eigenes Fassungsvermögen übersteigt. Bereits während des Krieges ist die Frage, ob die Möglichkeiten der Kernspaltung zur Entwicklung von Waffen genutzt werden sollte, unter den Fachleuten, also den beteiligten Physikern der verschiedenen Länder vor allem, strittig. Und sie ist auch schon während des Krieges in der Diskussion. Es gibt kritische Stimmen, unter anderem Albert Einstein, die sich aber nicht durchsetzen. Und so wird während des Zweiten Weltkrieges in mehreren Ländern fieberhaft an dem neuen Waffentyp entwickelt. Herumentwickelt klingt vielleicht etwas zu flapsig. Also es gibt auch hier eine Art Wettlauf um die Entwicklung einer auf Kernspaltung beruhenden Waffe. Nach dem Abwurf der Bomben von Hiroshima und Nagasaki zündet die Sowjetunion 1949 ihre erste eigene Atombombe. Und das Wettrüsten der Großmächte nahm mit der Entwicklung neuer, ebenfalls auf Kernspaltung beruhender technischer Optionen insbesondere der um das Mehrhundertfache der Hiroshima-Bombe stärkeren Wasserstoffbombe, ihren Lauf. 1952, 1953 und 1956 zündeten die USA und die UdSSR Wasserstoffbomben. Wobei insbesondere das Phänomen der Strahlenfreisetzung und des radioaktiven Fallout, also die Wirkung auf die Atmosphäre, aber auch die Wirkung von Strahlung auf den menschlichen Körper, deutlicher wurde, studiert wurde, analysiert wurde und man erschrak. Soweit zur Ereignisgeschichte. Suchen wir jetzt den Weg zum Diskurs der Philosophie, so gibt es einen Meilenstein, der direkt in Richtung Philosophie weist. In der Frage, was hat es mit der Bombe auf sich? Ein wichtiges Zeichen setzte nämlich im Jahr 1955 ein Manuskript, ein Text, den ein Philosoph und ein Physiker gemeinsam initiiert haben. Unterschrieben war er dann, glaube ich, von insgesamt 11 Personen. Es ist das sogenannte Russell-Einstein-Manifest oder auch Pugwash-Manifest, versandt als offener Brief an die Regierungen aller Großmächte. Formuliert ist es dieses Manifest von dem Logiker Bertrand Russell und von Albert Einstein, weltberühmtem Physiker. Und sowohl der Diagnose nach als auch was die Forderungsseite angeht, ist dieser Text ein bewegender Appell. Er beginnt mit einer bemerkenswerten Passage, in welcher die Stellvertretung für die gesamte biologische Spezies Mensch reklamiert wird. We are speaking, schreiben Russell, Einstein und die weiteren 9 Unterzeichner, alle hochkarätige Wissenschaftler, mehrere Nobelpreisträger darunter. We are speaking on this occasion not as members of this or that nation, continent or creed, but as human beings, members of the species man whose continued existence is in doubt. Also, wir sprechen als Angehörige der Spezies Mensch, deren weitere Existenz zweifelhaft geworden ist. Bezugsgrößen wie Nation, Rasse etc. sollen ausdrücklich keine Rolle spielen. Eine Parteinahme überhaupt für irgendeine nationalstaatliche Position soll ausdrücklich vermieden werden, steht auch drin im Text. Sie suchen eine Ebene, in der das jeweils keine Rolle mehr spielt. Die Unterzeichner erläutern dann weiter, warum aus ihrer Sicht aufgrund der Experimente mit der Wasserstoffbombe eine neue Art zu denken erforderlich ist. Schlimm genug sei es, dass eine Wasserstoffbombe Städte wie London, New York und Moskau durch eine unvorstellbare Wirkung vollständig vernichten könne. Die Folgen einer Technologie, die inzwischen bis zu 2500 Mal so viel Detonationskraft wie eine Hiroshima-Bombe haben kann, würden noch weitergehen. Darauf weisen die Autoren hin und ein Hintergrund sind Tests auf dem Bikini-Atoll, die eben die Wirkung, die ich eben schon angedeutet habe, der Wasserstoffbombe untersuchbar gemacht haben. Also die Folgen würden noch weitergehen. Zitat: Such a bomb, if exploded near the ground or underwater, sends radioactive particles into the upper air. They sink gradually and reach the surface of the earth in the form of a deadly dust or rain. It was this dust which infected the Japanese fishermen and their catch of fish. No one knows how widely such lethal radioactive particles might be diffused, but the best authorities are unanimous in saying that a war with H-bombs might possibly put an end to the human race. It is feared that if many H-bombs are used, there will be universal death, sudden only for a minority, but for the majority, a slow torture of disease and disintegration. Die Bombe würde also, sagen sie, nicht nur eine Riesenmenge Menschen unmittelbar töten, also dieses Bild, die Hauptstädte werden von der Landkarte getilgt, sondern durch ihre radioaktiven Emissionen tatsächlich alles Leben auf der Erde vernichten können. Also in dieser Phasenentwicklung der Bombenwirkung zunächst einmal plötzlicher Tod für sehr viele und dann die Strahlenkrankheit für den Rest und damit endgültige Zerstörung allen Lebens. Die Verfasser des Manifestes fassen diese Einsicht politisch wie auch moralisch-ethisch zu folgender Alternative zusammen. Here then is the problem which we present to you, stark and dreadful and inescapable. Shall we put an end to the human race? Or shall mankind renounce war? People will not face this alternative because it is so difficult to abolish war. Also, es ist ja eine Art offener Brief an die Großmächte, also deswegen adressiert an Regierungen. Hier ist das Problem, das wir Ihnen vorlegen. Entweder die Menschheit vernichtet sich selbst oder die Menschheit findet nun in dieser unausweichlichen Situation endlich Wege, den Krieg abzuschaffen. Allerdings, die Selbsteinschränkung, die Leute, also das Volk wie auch immer, die einfachen Leute wagen es nicht, dieser Alternative ins Auge zu blicken. Übrigens nicht nur die einfachen Leute, sicherlich auch der schlichte Politiker. Die Leute wagen es nicht, dieser Alternative ins Auge zu blicken, denn es erscheint ja nahezu unmöglich, den Krieg abzuschaffen. Die Autoren des Manifestes erwägen verschiedene Handlungsoptionen, die Möglichkeit von internationalen Abkommen zur Rüstungskontrolle, aber sie messen diesen nur eine begrenzte Bedeutung zu, vor allem wenn man in der Zeit denkt, weil sie früher oder später eben doch ihre Ausnahmslosigkeit verlieren werden. Abrüstung könne zu zeitweiliger Entspannung führen, aber die Möglichkeit der Vernichtung der Menschheit, alles irdischen Lebens, bleibt ja in dem Moment, wo die Technologie jetzt da ist, auf unabsehbare Zeit bestehen. Daher lautet es in dem Appell grundsätzlicher: There lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge and wisdom. Shall we instead choose death, because we cannot forget our quarrels? We appeal as human beings to human beings. Remember your humanity and forget the rest. If you can do so, the way lies open to a new paradise. If you cannot, there lies before you the risk of universal death. Also, ein sehr pathetisches Bild. Eine Chance, die liegt in dieser Situation, wenn es uns gelingt, unseren Streitigkeiten, diese Kriegsgründe endgültig zu beseitigen, liegt vor uns ein neues Paradies. Wenn es aber uns nicht gelingt, dann besteht die Gefahr des allgemeinen Todes, des universellen Todes, des Endes der Menschheit. Also, wenn das keine klassische Krisenkonstellation ist. Diese Botschaft, die ja aus der Mitte des Wissenschaftssystems stammt, findet gerade in der Wissenschaft, natürlich auch politisch, aber auch in der Wissenschaft Gehör. Ich nenne einmal noch die Namen der Unterzeichner. Es sind zum Teil Namen, die man nicht mehr so kennt, aber es ist interessant, sich die nochmal zurückzuholen. Neben Russell und Einstein, der übrigens wenige Tage nach der Unterzeichnung stirbt, sind Unterzeichner der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Max Born, die Chemie-Nobelpreisträger Linus Pauling und Frédéric Joliot-Curie, der Physiker Leopold Infeld, der polnischstämmige Physiker Josef Rotblat, der aus der amerikanischen Entwicklergruppe der Atombombe ausgestiegen war, der japanische Physik-Nobelpreisträger Hideki Yukawa. Ein deutschsprachiger Autor, der schon früh und grundsätzlich die Botschaft des Manifestes von 1955 aufnimmt und philosophisch wendet, ist ein Name, von dem wir in der Vorlesung hier schon häufiger gehört haben, Karl Jaspers. 1957 publiziert Jaspers seinen Radiovortrag „Die Atombombe und die Zukunft des Menschen“. Aufgrund der neuen Qualität der auf Kernspaltung beruhenden Waffen ruft er unter Berufung auf das Russell-Einstein-Manifest und in durchaus angelehnter Argumentationsweise eine nie gekannte Form der Krise aus. Seit jeher hat man neue Zerstörungswaffen zunächst für verbrecherisch erklärt, heißt es zu Beginn des Textes von Jaspers jetzt. Einst die Kanonen, zuletzt die U-Boote im Ersten Weltkrieg. Doch bald gewöhnte man sich an ihr Dasein. Heute ist aber die Atombombe, Klammer auf, Wasserstoffbombe, Kobaltbombe, Klammer zu, ein grundsätzlich neues Ereignis. Denn sie führt die Menschheit an die Möglichkeit ihrer eigenen totalen Vernichtung. Er zitiert das Manifest. Für den Fall eines Wasserstoffbombeneinsatzes sei mit dem plötzlichen Tod eines Teils der Menschheit, dann qualvoller Strahlenkrankheit für den überlebenden Rest und schließlich mit dem Ende alles Lebens zu rechnen. Jaspers folgert. Zitat: Dies ist heute der erregendste Tatbestand für die Zukunft der Menschheit, drohender als alles sonst. Bisher gab es wohl irreale Vorstellungen des Weltendes. Die Naherwartung dieses Endes noch für die damals lebende Generation war der sittlich-religiös wirksame Irrtum Johannes des Täufers, Jesu und der ersten Christen. Jetzt aber stehen wir vor der realen Möglichkeit eines solchen Endes, zwar nicht der Welt, nicht einmal des Planeten Erde, sondern des menschlichen Lebens. Zitat Ende. Damit rückt Jaspers diese Situation des drohenden Endes alles Lebens in einen interessanten Zusammenhang. Er vergleicht es mit den christlichen und mittelalterlichen Erwartungen des Endes der Welt. Sie wissen, Bibel, Gericht und so weiter. Und qualifiziert das aber alles als, wie er sagt, irreal. Also in irgendeiner Weise fiktional, fingiert oder dergleichen. Also ja, nicht fingiert im Sinne von bösartigem Trick, sondern eben geglaubtes Weltende. Jetzt aber, das ist der Gegensatz, den er aufmacht, stehen wir vor der realen Möglichkeit eines solchen Endes. Ein Stück weit steht die Differenz, sage ich mal, zwischen Konzept, Weltanschauung, Programm, wie auch immer, Erzählungen auf der einen Seite und Technik auf der anderen Seite hier unter der Hand auch mit zur Diskussion. Ja? Das eine ist das Irreale, Fiktionale oder wie auch immer, Geglaubte, und das andere ist das Reale. Technik ist also eine Realmacht und gerade deswegen so besonders unheimlich. Die ultimative Option ist in diesem Zitat von Jaspers noch einmal formuliert. Wir besitzen die Waffe, welche die kollektive Selbstzerstörung erlaubt. Damit wird das, was Krieg bisher war, oder besser, was er vorgab zu sein, nämlich ein Unternehmen, das Menschen zum Sieg über Menschen führen soll, zu etwas anderem, zur Gattungsgefahr. Denn ein Sieg von Menschen über Menschen ist es ja in dem Moment nicht mehr, wenn alle verschwinden. Wir sind deswegen in einer Krise oder eigentlich unser Wille zum Krieg. Der Krieg selbst ist in einer Krise. Die neue Waffe verändert die Folgen und damit die Bedeutung des Kriegs. Was also kann nun werden? Jaspers unterscheidet zwei Ebenen, nachdem man sich diese Alternative klargemacht hat. Rein gedanklich scheint die Konsequenz, wenn man diese Alternative anblickt, mehr als klar zu sein. Atomwaffen müssen abgeschafft werden, und zwar wirksam abgeschafft. Und es gibt auch, ähnlich wie in dem Manifest skizziert, eigentlich keine Alternative zur vollständigen Abschaffung, denn solange sie irgendwo sind, funktionieren sie ja als die Option, die nur dadurch in Sinn hat, dass sie auch realisiert werden würde durch irgendjemanden. Es bedarf aus dieser Sicht also internationaler Abkommen, Abkommen, die auf Abschaffung hinauslaufen und einer entsprechenden Kontrolle. Außerdem, schließt Jaspers dann allerdings an, gäbe es eben auch, wenn man das etwas abschwächt, diese Forderung, die Vorstellung, dass man die Bombe vielleicht nicht vollständig abschafft, aber doch eine Situation schafft, in der niemand es wagen würde, sie anzuwenden. Auch das wäre eine logische Schlussfolgerung. Beide Seiten müssten sich, oder wie viele Seiten auch immer da jetzt im Spiel sind, müssten sich klar machen, wenn eine Waffe notwendig beide Gegner trifft oder alle Gegner trifft, ist sie unanwendbar geworden. Und rein logisch gesehen müsste eigentlich konsequent jeder Besitzer einer solchen Waffe auf den Einsatz auch von sich aus verzichten. Und ein dritter Gedanke schließt sich an. Jaspers wieder, weil ein Atomkrieg unmöglich geworden ist, ist jeder Krieg unmöglich geworden. Denn da in einem Weltkrieg um den Sinn der Staatsordnung auf Leben und Tod irgendwann doch der Einsatz der Atombombe droht, wird keine Großmacht es wagen, überhaupt noch Krieg zu beginnen, weil er für alle der Vernichtungskrieg würde, kann er nicht mehr entstehen. Die totale Bedrohung erzeugt die totale Rettung. Diese zuletzt genannte Überlegung hatten wir als sozusagen eine mögliche Alternative auch schon in dem Manifest, also man sollte vollständig verzichten, wir sollten uns dazu durchringen, den Krieg abzuschaffen. Jaspers ist etwas subtiler, er sagt, also die Annahme, die hier mitschwingt, ist eigentlich, jeder Krieg, der begonnen wird, steigert aus sich heraus die Art der Waffen, die eingesetzt wird. Also auch wenn ich einen Krieg beginne, der ein irgendwie atomwaffenfreier, kleiner, harmloser, begrenzter Krieg sein soll, wird dieser Effekt des Hochschaukelns früher oder später dazu führen, dass auch die letzte Möglichkeit mobilisiert wird, also diese schlimmste aller Waffen. Und insofern, auch das kann man sich denken, insofern müsste auch jeder Machthaber von vornherein auf die kleinen Kriege verzichten. Aus Jaspers Formulierung können wir am Schluss deutlich, dieser Satz, die totale Bedrohung erzeugt die totale Rettung, einen Anklang an den von Heidegger verwendeten Satz heraushören, aus der Gefahr oder wo die Gefahr sei, da wachse das Rettende auch. Sie erinnern sich, da hatte Heidegger dieses Hölderlin-Wort verwendet. Ähnliches scheint hier bei Jaspers auf in Bezug auf die Hoffnung, der Krieg könne ganz verschwinden, weil bereits im kleinen und begrenzten Krieg eigentlich der Zwang drinsteckt, früher oder später zur schlimmsten Waffe zu greifen. So gesehen, wie gesagt, wir bewegen uns immer noch auf der gedanklichen, wenn man so will, philosophischen Ebene des Blickens auf diese Atomkonstellation. Wenn man es so betrachtet, dann könnte man vermuten, in der Krise offenbart sich am Ende doch eine Art List der Vernunft. Die ultimative Waffe führt womöglich zum Gegenteil dessen, was eigentlich der Logik der Waffe entspricht. Sie führt nämlich zur Abschaffung des Krieges. Jaspers verwirft nun diese Überlegungen sofort wieder, sofern er sagt, das ist ja nur die eine Ebene. Das ist ja gewissermaßen die Philosophenebene. Erstens stellt er fest, wenn der Krieg verschwände, wäre das wahrscheinlich auch nicht so klasse, denn dann würden andere schwere Probleme kommen. Also dieses Bild vom Paradies, das in dem Russell-Einstein-Manifest verwendet wird, greift Jaspers überhaupt nicht auf. Sondern wenn der Krieg verschwindet, würden wir vermutlich andere schwere Probleme bekommen. Vor allem aber, betrachten wir es realpolitisch, sehen wir, die Staaten verständigen sich keineswegs auf eine gegenseitige Rüstungskontrolle. Sie folgen auch nicht dieser prinzipiellen Überlegung, die der Philosoph so schlüssig findet, sondern sie verhalten sich ganz anders. Atomwaffen werden erstens seitens der Großen, die das können, in schwindelerregender Menge produziert. Und zweitens sind da die Kleinen, die ihre Kriege trotzdem führen. Was zu beobachten ist, ist, dass sich die Politik der Großen auf Stellvertreterkriege verlagert. Also ein Stück weit versucht, sozusagen die kleinen Kriege an die Stelle der ultimativen Auseinandersetzung zu schieben. Sodass etwas entsteht, was man eine Diplomatie der Drohung nennen könnte. Also Kriege werden einerseits geführt als kleine, begrenzte Kriege, auf der anderen Seite hat man diese Drohpolitik, die immer weiter aufgebauten Atompotenziale bei den großen Mächten. Zitat Jaspers, kurz, Man will zwar die Atombombe nicht einsetzen, aber man hält sie als Drohung in der Hand. So ist das wunderliche Ergebnis: Je mächtiger die Staaten durch die Bombe sind, desto mehr scheinen sie vorläufig gelähmt. Der Weltkrieg steht aber gleichwohl im Raum. Zitat nochmal: Da jeder kleine Krieg verschleiert schon ein Krieg zwischen den Großmächten ist, birgt jeder in sich die Gefahr eines Weltenbrandes. Zitat Ende. Also das wäre die zweite Ebene. Was machen die Staaten realpolitisch gesehen? Sie lassen sich nicht auf diese klare Krisenlogik, auf diese klare Alternative ein, obwohl sie formuliert ist, aus der Wissenschaft heraus, von den Intellektuellen, sondern es entsteht diese Politik der Drohung in Kombination mit den Kriegen, die alle potenziell die Gefahr des Weltenbrandes in sich enthalten. Und damit wird gelebt. Gleichzeitig ist es eine merkwürdige Lähmung von Politik, die damit einhergeht, dass ja eben die Drohung davon, ein Stück weit davon zehrt, dass immer aufgeschoben wird, der Einsatz dieses Mittels, das man eigentlich gar nicht einsetzen kann, mit dem aber gedroht wird. Jaspers wirbt in der gegebenen Situation für einen Friedensvertrag, in dem er die klassischen Überlegungen Kants aus seiner Schrift zum ewigen Frieden ein wenig aktualisiert. Gewaltverzicht bedeutet ein Stück Souveränitätsverzicht. Die Staaten müssen eine überstaatliche Kontrollbehörde einsetzen und wechselseitig Vertrauen schaffen, indem sie sich an Regeln halten, was Rüstung angeht. Auch hier sieht Jaspers aber eine große Kluft zwischen Vernunft und faktischem Verhalten. Und so wählt er als eine große und entscheidende Metapher, könnte man sagen, das Bild der Atempause in seinem Aufsatz. Die ganze Welt befindet sich in einer Art Atempause, denn die Politik will ihr Verhalten nicht ändern und schiebt die fällige Entscheidung für eine dauerhafte Friedenslösung hinaus. In der Situation der Krise wird die Krise also hinhaltend behandelt, wenn man so will, verlängert, auf Dauer gesetzt, in eine stillgestellte, über Jahre sich hinziehende Atempause verwandelt. Zugleich, Zitat, steht unser Zustand immer vor dem Äußersten, wenn es keine endgültige Atempause wird. Dann ist wahrscheinlich, so Jaspers, früher oder später, Zitat, das Leben der Menschheit verloren und die uns vorstellbare Geschichte zu Ende. Im Ganzen bleibt Jaspers, indem er dieses Bild der Atempause zeichnet, also durchaus pessimistisch, oder jedenfalls schwankt er zwischen Optimismus und Pessimismus. Er bezweifelt die Wirksamkeit vertraglicher Nicht-Angriffslösungen, obwohl er auf der anderen Seite für einen gewissen Realismus optiert angesichts des Verhaltens der Staaten. Die Vernunft scheint insgesamt zu schwach, die aus der Furcht vor dem möglichen Krieg resultierende Rüstungsspirale zu stoppen. Der Mensch scheint möglicherweise in seiner Natur überfordert. Das Ganze, Zitat Jaspers nochmal, hört nur auf, wenn die Möglichkeit des Krieges selbst aufhört. Des Krieges, den es gab seit Menschenleben, dessen Ende daher wegen der Natur des Menschen unmöglich scheinen kann. Zitat Ende. Wie gesagt, schließt Jaspers die Möglichkeit aber, dass diese Atempause unter Umständen zum Dauerzustand wird, also zur endgültigen Atempause wird, nicht vollständig aus, obwohl er ihre tiefe Ambivalenz schildert. Das sage ich deswegen nochmal, weil wir gleich noch auf einen anderen Autor kommen, der an diesem Punkt eine andere Position bezieht als Jaspers. Halten wir kurz inne und machen wir uns klar, wie der philosophische Diskurs der Atombombe wahrscheinlich deutlicher als alles, was wir in dieser Vorlesung bisher betrachtet haben, die klassischen Merkmale der verschiedenen Facetten einer Krise aufweist. Wir erkennen zum einen deutlich die juridische, also an Gerichts- oder auch Vernunfturteile gemahnende Figur der Krise. Die Konstellation, die gezeichnet wird, ist klar eine, in welcher ein Urteil gefordert ist. Und es wird ja auch adressiert, die Menschheit, vertreten durch ihre Regierungen muss hier handeln als Menschheit. Das wird pathetisch beschworen, bei, sowohl in dem Manifest als auch bei Jaspers. Das Urteil ist eine Entscheidung zwischen zwei klar unterscheidbaren Alternativen. Sie lautet, die Alternative lautet Untergang oder aber nie gekannte Chance. Man kann sie auch reformulieren auf der Ebene der politischen Operationalisierung. Dann lautet die Alternative Fortsetzung der auf maximalen Waffeneinsatz ausgelegten Logik von Aufrüstung oder Krieg. Nicht oder, Aufrüstung und Krieg natürlich. Oder aber Bann aller Atomwaffen und konsequenterweise dann auch, weil die Möglichkeit der Bombe ja bestehen bleibt, der zwingend nötige, völlige Rüstungs- und letztlich Kriegsverzicht. Neben dieser entscheidungslogischen Dimension von Krise, die in dieses Bild des Urteils, Gerichtsurteils hineinpasst, können wir auf der anderen Seite aber auch die prozesslogischen Züge des medizinischen Krisenparadigmas erkennen. Gewissermaßen die Fieberkurve der waffentechnischen Entwicklung war es, die eskaliert ist, die in die unbestimmte Phase eines Höhepunktes hineingeführt hat, welcher nicht mehr überschritten werden kann, ohne dass zugleich die Frage von Tod und Leben sich mitentscheiden wird, sich mitentschieden haben wird, könnte man auch sagen. So wie das Manifest es in den Raum stellt und wie Jaspers es weiter ausmalt, stünde tatsächlich ja jenseits der Krisenphase einerseits der Untergang als eine Option an, auf der anderen Seite aber tatsächlich so etwas wie eine Art Gesundung. Wir werden den Krieg los. Die schlimme militärische Verbissenheit der Vergangenheit, all der Jahrhunderte, an die wir uns erinnern können, wäre endlich verschwunden. Der Mensch wäre zu einer noch nie wirklich realistisch denkbaren Form der friedlichen Vernunft gekommen. Er hätte das Misstrauen abgelegt, das immer wieder zu Kriegen führt. Das passt ins medizinische Bild. Also die Vorstellung einer langsamen Verschlimmerungskurve der Krise, die dann aber auch die Chance der Gesundung enthält. Ins medizinische Bild passt auch die bei Jaspers herausgestrichene quälende Verrücktheit dieser Situation des in der Krise Steckens selbst. Also die Situation, in der man konfrontiert ist mit der Alternative, sie möglicherweise aufschiebt, aber eigentlich ja nichts tun kann. Eigentlich steht das jetzt im Raum, es wird sich entscheiden. Und damit haben wir diese merkwürdig zeitlose Konstellation von Gegenwart in der Krise, dieser Scheitelpunkt der Fieberkurve, also der Moment oder die Phase der Entscheidung, die sich quälend als Lähmung auswirkt und hinzieht, so wie Jaspers es insbesondere zeichnet. Bei wechselseitiger Maximaldrohung ist keinerlei Weg in eine wie immer geartete, gestaltbare Zukunft erkennbar. Also ein Stück weit ist diese in der Schwebe gehaltene, diese Atempausengegenwart ja eine, die auch historische Zukunft im starken Sinne, also dass wir handeln, dass Dinge neu geschaffen werden, dass man nach vorne blickt und so weiter, verhindert. So legt die Konzeptualisierung dieser atombombenbezogenen Krise nahe, die Uhr der Geschichte halte gleichsam an. Oder liefe gewissermaßen nur auf Vorbehalt oder in Anführungszeichen nach vorn. Weil diese Frage ja permanent im Raum steht und eigentlich geklärt werden muss, bevor so etwas wie gute Zukunft, sichere Zukunft und ein Stück weit auch reale Zukunft, die nicht wieder rückholbar ist, in jedem Moment durch Zerstörung, möglich wird. Überhaupt diese Gewissheit, dieses Temporalverhältnis auch zum eigenen Sein, zur Welt, zur Gegenwart und ihren Möglichkeiten, die Struktur oder die Vorstellung, jederzeit könne alles vorbei sein, als Komponente dieser Gegenwartswahrnehmung entspricht dieser eigenartigen Temporalstruktur von, ich sag mal, Sonderzeit in dieser Schwellenphase der sich anbahnenden oder in dem Fall jetzt aufgehaltenen Entscheidung in der Krise. Diese wahnwitzige Temporalstruktur, jederzeit kann alles vorbei sein, wenn man so will, auch das Lebensgefühl der Kalten Kriegszeit und der Hochrüstungsrunden bis in die 80er Jahre hinein, hat, könnte man sagen, die Weltwahrnehmung von zwei ganzen Generationen geprägt. Auf jeden Fall in der Bundesrepublik, sicherlich auch in anderen Ländern, aber in der Bundesrepublik sicher in besonderem Maße. Und die Friedensbewegungen der Folgezeit haben ein Stück weit immer auch mit dieser eigenartigen, ja, zugespitzten Krisenwahrnehmung und eben auch dieser ja, spezifischen Zeitphilosophie oder Zeitlogik, ja, argumentiert oder sich in ihr bewegt, wäre vielleicht besser. Ich hatte in der letzten Woche von einer Art Doppelkrise gesprochen, was Technik angeht. Was moderne Technik im Allgemeinen überhaupt ist, das war eine zentrale Frage, auf die namentlich Heidegger mit seiner Perspektivierung des Problems geantwortet hat. Mit dem Fall der Atomtechnologie und konkret dem Vernichtungspotenzial der Wasserstoffbombe wird diese allgemeine technikkritische Gefahrendiagnostik aber mit einem Schlag überlagert gewissermaßen durch eine zweite Diagnostik, die geradezu überkonkret ist, mit diesem Punkt des Todes, der in jedem Moment passieren kann. Das wäre also eine gewisse, eine in sich gedoppelte Perspektivierung von moderner Technik, also einmal Technik allgemein und dann exemplarisch die Waffe, die das alles auf den Punkt bringt. Jaspers hat sich in seinem Text nicht explizit als Techniktheoretiker betätigt. Das heißt, er geht auf die Technizität der Bombe nicht wirklich als zentralen Punkt ein. Er setzt natürlich an bei dieser technischen Neuerung. Er schildert auch Eckdaten, also Stichwort 2500-faches Vernichtungspotenzial und so weiter. Er hebt aber zentral vor allem auf den Menschen ab. Den Menschen, der trotz des Aberwitzes der Hochrüstung zur Umkehr möglicherweise nicht fähig ist. Auch nicht fällig, aber nicht fähig vor allem. Wenn man bei Jaspers nach dem Technikaspekt sucht, dann wird man nur punktuell fündig. Es gibt eine Stelle, an der er schreibt, der moderne Soldat sei Techniker. Das ist eine spätere Schrift von Jaspers, ich habe die hier auch kurz genannt, Wohin treibt die Bundesrepublik? Ein Thema, das in den 60er Jahren eine heftig diskutierte Sache war, die Frage der Bundeswehr, also die Diskussion um die sogenannte Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Der moderne Soldat sei Techniker, schreibt Jaspers genau in diesem Zusammenhang. Daher könne die Bundeswehr ihren Sinn nur haben, Zitat, wenn sie aus dem Bewusstsein der Situation der modernen Waffentechnik und der weltweiten Politik eingegliedert ist in das große Ziel Europas, des Abendlandes, der Menschheit, in den Willen zur Freiheit und zum Frieden. Da sehen Sie, wie also die Thematik der Waffentechnik nochmal aufscheint, aber das ist schon in dem Zusammenhang von gewissen Forderungen, unter deren Bedingungen so etwas wie eine Bundeswehr für Deutschland nur vorstellbar sein könnte. Markanter als bei Jaspers wird die Technik überhaupt und exemplarisch für die Technik die Atombombe, bei einem anderen Philosophen in den Mittelpunkt gerückt. In den Mittelpunkt nicht nur einer Analyse der Bombe, sondern einer philosophischen Gegenwartsanalyse, die viele Facetten hat. Und zwar ist das der Fall bei dem Philosophen Günther Anders. Anders ist Schüler Husserls, war zeitweilig mit Hannah Arendt verheiratet, ging 1933 nach Paris, 1936 nach Amerika ins Exil und kam 1950 als streitbarer Publizist, der sich auf den Universitätsbetrieb und auch auf ein Leben in Deutschland nicht mehr einlassen wollte, nach Europa zurück. Bis 1992 schreibt Anders, in Wien lebend, eine Fülle von anregenden, politisch scharfzüngigen Büchern zur Kriegspolitik, zu Vietnam, zur Kritik des Fernsehens, zur Kritik der Konsumgesellschaft generell und vor allem zahlreiche Schriften zur Atomfrage. Seine Arbeiten bezeichnet Anders gern als Gelegenheitsphilosophie, was eine gewisse Koketterie ist. Das ist eine Vorstellung auch von politisch engagierter Philosophie, die darin steckt zu sagen, diese Diskussionsebene ist die eigentlich philosophische Ebene und Texte müssen auch zugeschnitten sein auf Diskussionen, die außerhalb der Universität führbar sein müssen. Es liegt aber eben trotz dieser etwas kokettierenden, naja nicht kokettierenden, aber bewusst minimalistischen Charakterisierung seiner eigenen Arbeiten als Gelegenheitsphilosophie, seinem Denken, dem Anderschen Denken, durchaus eine philosophische Gesamtsicht und eine technik-anthropologische These zugrunde, könnte man sagen. Die Grundthese ist, der Mensch kann mehr bewirken, als er bewältigen kann. Der Mensch beherrscht den von ihm selbst ausgelösten technischen Fortschritt nicht mehr. Er ist ein Prometheus, dem das von ihm selbst mitgebrachte Feuer entglitten ist und der es nicht mehr bändigen kann. Also Prometheus ist ja dieser, Sie wissen, ja? Okay. Also die Figur, der Halbgott, der die Technik, den Erfindergeist, wenn man so will, das Ingenieurstum den Menschen gebracht hat in Gestalt des Feuers, dass er den Göttern stahl. Dieser Prometheus beherrscht aber das nicht mehr, was ursprünglich eine Gabe war, die mit seiner Hilfe zu den Menschen kam. Angesichts moderner Technik erleben wir daher inzwischen als Menschen nur noch, wie ungenügend wir sind. Und wir empfinden angesichts unseres eigenen Ungenügens, gemessen an der Perfektheit und den Möglichkeiten unserer Technik, als prometheische Scham. Wir schämen uns, dass wir nur Menschen sind und nicht so leistungsfähig wie unsere eigenen Produkte, wie die Technik. Prometheische Scham heißt, die Geräte werden erstens besser, perfekter als wir selbst und wir können nicht anders als das anerkennen. Und zweitens müssen wir den Geräten in Anerkennung ihrer Leistung wohl oder übel die Macht über unsere Welt einräumen. Wir haben gemessen an dem, was die von uns produzierten Geräte an Welt zuwege bringen, inzwischen schlicht das falsche Maß, könnte man sagen. Und so ist es durchaus konsequent, dass wir unsere eigene Position im Verhältnis zu unserer Technik nur noch als Gefälle, als Defizit erleben. Prometheisches Gefälle nennt Anders den Abstand zwischen Herstellen und Vorstellen. Damit ist gemeint, wir stellen etwas her, dessen Wirkungen wir uns aber nicht vorstellen können. Und insofern gibt es einen Abstand zwischen dem, was die Geräte nachher machen und dem, was wir überhaupt in der Lage sind, uns vorzustellen, während wir sie hergestellt haben oder sie nutzen. Der amerikanische Luftwaffeninstruktor erläutert seinen Kadetten angesichts der Leistungsanforderungen, die im Cockpit auf sie warten, der Mensch, wie ihn die Natur hervorgebracht habe, sei eine faulty construction, eine Fehlkonstruktion. Das ist eines von Anders Beispielen für dieses schräge, dieses gefällehafte Verhältnis zwischen Mensch und moderner Technik. Das Beispiel stammt aus dem ersten Band seines Hauptwerkes, Die Antiquiertheit des Menschen, der 1956 erscheint. Neben einer berühmt gewordenen Kritik des Fernsehens, auf die ich hier nicht eingehe, entfaltet Anders in diesem Buch Die Antiquiertheit des Menschen, wie gerade auch die Bombe zu diesem Faktum unserer Antiquiertheit beiträgt, also zu der Tatsache, dass wir eigentlich antiquierte Geschöpfe sind, dass wir uns in gewisser Weise selbst überlebt haben oder anders gesagt, dass unsere Produkte uns selbst zu Überlebten machen, uns zu etwas Antiquiertem machen, zu etwas zu Relikten, altmodischen Restbeständen. An die Stelle der Wie-Frage, wie sollen wir handeln, sei für die Moralphilosophie, seit unser Dasein unter dem Zeichen der Bombe steht, die Ob-Frage getreten. So anders, nämlich die Frage, ob die Menschheit weiter bestehen werde oder nicht. Also die klassische Frage der praktischen Philosophie, wie sollen wir handeln, wird ersetzt durch die Frage, ob wir überhaupt noch handeln können. Unter welchen Bedingungen uns die Chance zum Handeln überhaupt noch bleibt. Zwar sind wir eigentlich, so anders weiter, auch wieder eigenartig beschaffen, wir sind apokalypseblind. Es gibt diese Differenz zwischen Herstellen und Vorstellen, aber selbst dann, wenn wir die Folgen unseres Herstellens dann irgendwann sehen können, also es dann wirklich kein Problem des Vorstellens mehr gibt, etwa im Falle Hiroshima, da ist es passiert. Wir haben gesehen, wir können hinfahren, wir können uns anschauen, wie es ist. Anders war auch da, hat ein Tagebuch geschrieben. Selbst in diesem Fall, sagt er, sind wir immer noch irgendwie apokalypseblind. Wir sind nicht in der Lage, uns den Fakten zu stellen. Also selbst wenn die schlagende Dimension einer Technik, die wir uns gar nicht imaginieren könnten, uns endlich vor Augen geführt wird, stecken wir den Kopf ein Stück weit in den Sand. Wir gestehen uns nicht ein, dass diese Ob-Frage, die Wie-Frage des Handelns überlagert. Aber so anders, das Zeitalter des Ob überhaupt ist eben trotzdem unerbittlich angebrochen. Und so müssen wir gegen diese Apokalypse-Blindheit andenken, beziehungsweise anders argumentiert und wütet gegen diese Apokalypse-Blindheit an, mit ausgesprochen scharfzüngigen, auch wunderbar sarkastischen Texten seine Botschaft, Zitat, dieses ungeheure Ob dürfen wir nicht überhören. Bedrohlich und ominös hängt es über den Worten dieser Schrift, er meint sein Buch, die Alten hätten gesagt, wie ein blutender Mond. Oder wie anders es in einem Essay für die FAZ 1957 und später dann abgedruckt nochmal in seinem Buch Off Limits für das Gewissen ausdrückt, Zitat nochmal, dein erster Gedanke nach dem Erwachen heiße Atom. Denn du sollst deinen Tag nicht mit der Illusion beginnen, was dich umgebe, sei eine stabile Welt. Was dich umgibt, ist vielmehr etwas, was morgen schon ein Gewesenes sein kann, ein Nur-Gewesenes. Und wir, du und ich und unsere Mitmenschen sind vergänglicher als alle, die bis gestern als vergänglich gegolten haben. Denn unsere Vergänglichkeit bedeutet nicht nur, dass wir sterblich wären, auch nicht nur, dass wir tötbar wären, jeder von uns. Das war auch früher Brauch. Sondern, dass wir im Ganzen tötbar sind, als Menschheit. Und Menschheit bedeutet nicht nur die heutige Menschheit, diejenige, die sich über die Provinzen der Erde verteilt, sondern auch diejenige, die sich über die Provinzen der Zeit verteilt. Ist nämlich die heutige Menschheit tötbar, so erlischt mit ihr auch die gewesene und die künftige gleichfalls. Zitat Ende. Tötbar sind wir nicht länger nur einzeln, sondern als ganze Menschheit. Und auch der Tod im Zeichen der Bombe ist so gerade in dieser Hinsicht etwas, das unsere Vorstellung übersteigt. Denn es handelt sich, darauf geht der letzte Satz dieser Überlegungen, es handelt sich ja tatsächlich auch nicht zuletzt um die Tilgung aller Spuren, auch aller Erinnerungsspuren. Und zwar äußerlich wie ideell. Äußerlich, wenn man sich die Folgen der Bombe ansieht, bis auf steinerne Objekte, von denen auch nur Reste übrig bleiben, Spuren, hält nichts, absolut nichts der ungeheuren Hitze im Zentrum einer Atomexplosion stand. Die Toten von Hiroshima im zentralen Bereich des Bombenfeldes waren bis auf wenige Reste, legendär ist das Bild einer zerschmolzenen Armbanduhr geworden, nahezu vollständig verschwunden. Und für Gegenstände bis hin zu Häusern etc. galt das ebenfalls. Vielleicht noch unfassbarer als das physische Verschwinden, also was ich jetzt äußerlich genannt habe, ist zugleich dasjenige, was man wohl als Ende des Reiches der Symbole und des Sinnes bezeichnen muss. Mit den Menschen ist ja auch das Medium der Erinnerung verschwunden. Das Gewesene ist kein Vergangenes mehr. Selbst wenn wir annehmen, es würden irgendwo einige in Stein geritzte Schriftzeichen vielleicht übrig bleiben, was nützen vereinzelte Zeugnisse gewesener Zeit, wenn keiner da ist, der sie anblickt, sie noch lesen kann und um ihre Geschichte weiß? Also auch in diesem Sinne eine Auslöschungsdimension, die unser Vorstellen übersteigt. Es erlischt auch die gesamte gewesene Menschheit im Moment dieser ultimativen Bombenkatastrophe. Vor allem auf diese, das, was man bisher Tod nannte, noch übersteigende Absolutheit des kollektiven Endes, kommt es anders an. Das Bild, dass unsere Geschichte mit einem Atomkrieg quasi zu Ende ginge, wie das Leben eines Menschen, ist falsch. Denn wenn ein Mensch stirbt, dann bleibt Erinnerung, es bleiben Spuren, es wird von ihm geredet, etc. Es wird im Falle dieses absoluten Endes ein viel dramatischeres Maß an Vernichtung geschehen, ja, wenn geschehen überhaupt das richtige Wort ist, also wir müssen ein viel dramatischeres Maß an Vernichtung denken lernen, denn auch alles, was war, wird im Moment dieses Endes getilgt sein. Alles wird vergeben sein, vergebens sein. Es wird sein, als habe es uns nie gegeben. Auch andere Kategorien unserer Moral und unserer Orientierung werden angesichts der schwebenden Möglichkeit der Bombe falsch. So anders in seinem Buch Die Antiquität des Menschen und auch in anderen Texten. Etwa erlöschen unsere normalen Kategorien der Politik. Bisher ist die Vorstellung ja, dass Politiker hier für uns in irgendeiner Weise repräsentativ oder wie auch immer Politik machen. Diese Form der Politik ist aber angesichts der Bombe auch unangemessen geworden, so anders. Was jeden treffen kann, schreibt er, Zitat, betrifft jeden. Radioaktive Wolken kümmern sich nicht um Meilensteine, Nationalgrenzen oder Vorhänge. Hier ist natürlich der eiserne Vorhang gemeint. Also gibt es in der Situation der Endzeit, schreibt er weiter, keine Entfernungen mehr. Jeder kann jeden treffen, jeder von jedem getroffen werden. So haben wir dafür zu sorgen, dass der Horizont dessen, was uns betrifft, also unser Verantwortungshorizont, so weit reiche, wie der Horizont, innerhalb dessen wir treffen oder getroffen werden können. Also, dass er global werde. Es gibt nur noch Nächste. Zitat Ende. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Die Gestalt von Politik, die Idee, wir könnten Außenpolitik gegen irgendwelche anderen machen, bricht in sich zusammen, wenn man sich klar macht, dass jeder gleichermaßen betroffen ist. Das bedeutet, jeder kann mitreden, aber auch die alten politischen Einheiten, die Grenzen der Repräsentation, Repräsentativität, passen nicht mehr für ein solches Problem, für eine solche Drohung, für eine solche Herausforderung. Die Atomdrohung ist egalitär, könnte man sagen. Vor ihr sind wir alle gleich und sie fordert eine Gleichheit neuen Typs. Sie ist auf der anderen Seite aber auch totalitär, wie anders entfaltet, denn sie macht uns beliebig erpressbar. Das heißt, sie installiert auch eine neue Art von totaler Herrschaft derer, die dieses Mittel in der Hand haben. Eigentlich also scheitert an ihr, an dieser ultimativen Waffe, unser Konzept von Handeln. Anders spricht ausdrücklich von einer Abschaffung der Handlung. Die mögliche Vernichtung der Menschheit kann nicht einfach mehr als Handlung bezeichnet werden. Zwar tut jemand etwas, aber es wird eigentlich ja nur mehr etwas ausgelöst, und zwar etwas, dessen Folgen derjenige, der es tut, sich nicht zurechnen kann und dessen Folgen auch für denjenigen, der es tut, nicht mehr im Sinne von Handlungsfolgen irgendwie sinnvoll, also nicht nur sinnvoll, also überhaupt vorstellbar sind. Da haben wir wieder diese diese Differenz zwischen Herstellen und Vorstellen. Dieser Punkt, dass im Zusammenhang mit der Atomtechnik zwar schon irgendwie jemand etwas tut, aber eigentlich tut dieser jemand nichts, sondern er löst allenfalls etwas aus, das interessiert Anders, er guckt da sehr genau hin und er blickt da auch auf die Technik selbst. Ihn interessiert die Waffentechnik, sofern das Auslösen der Bombe im militärischen Zusammenhang so arrangiert ist, wie er auseinandernimmt, dass da gewissermaßen für denjenigen, der es denn tut, den Knopf drückt oder dergleichen, gleichsam getarnt wird, dass er da kausal wird, dass er jetzt die Bombe abwirft, also dass er diese Handlung jetzt vollzieht. Also schon vom technischen Arrangement haben diese Soldaten, die beteiligt sind an einem solchen Bombenabwurf, her im Grunde keine Chance, das als Handlung zu erleben, was sie tun, sondern es ist extrem, wir würden sagen, niedrigschwellig angelegt, dieses Geschehen, und auch besteht aus mehreren Komponenten. Das nimmt er genauer auseinander. Moderne Kriegstechnik, so seine These, verschleiert vor ihren eigenen Verwendern, konkret etwa den Militärpiloten, die eine Atombombe abwerfen und zünden, dass sie handeln in dem Moment, wo sie das tun. Und sie verschleiern auch diese modernen Kriegstechniken, was infolge des Tuns geschieht. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Abschaffung der Handlung ist nicht nur so auf einer metaphysischen Ebene zu sehen, sondern anders zur Folge ist eben dieses, ja, der Druck auf den Knopf. Heute würde man vielleicht sogar sagen, es ist ein Sensor oder so, es ist gar keine mechanische Bewegung mehr nötig. Der Druck auf den Knopf bleibt das Einzige, was derjenige dann noch vollzieht oder spürt, der diesen Akt vollzieht, der eigentlich nicht mehr Handlungsqualitäten vom Erleben her hat. Der Druck auf den Knopf reicht aus, um Hunderttausenden von Menschen den sofortigen Tod zu bringen. Eine winzige, harmlose Fingerbewegung, auf Anweisung vollführt, während man irgendwo oben im Luftraum ist, in extremer Entfernung vom Zielgebiet, das man im Zweifel gar nicht sieht oder allenfalls auf Displays sieht, also in irgendwelchen virtualisierten Parametern. Und das ist trotzdem und bleibt die Waffe, die Tod und Verderben bringen wird. Anders nennt diese Abtrennung des angreifenden Soldaten vom Ort der Wirkung seiner Waffe und damit diese Beraubung des Waffengebrauchs um ihre Handlungsqualität Schizotopie, also Abspaltung der Räume, des Raumes, in dem etwas ausgelöst wird und des Raumes, in dem eine Wirkung passiert. Zitat: Während Tarnungen früher darauf abgezielt hatten, das prospektive Opfer der Tat, also den Feind, daran zu hindern, in ihm drohende Gefahr zu erkennen oder darauf, den Täter vor dem Feind zu schützen, zielt Tarnung nun, gemeint ist dieses moderne Setting, darauf ab, den Täter selbst daran zu hindern, dass er erkenne, was er tut. Also die Adresse der in militärische Technik eingebauten Tarnung hat sich gewissermaßen verändert. Nicht der vor dem Augen des Feindes soll irgendwas getarnt werden, sondern der eigene Mann, der die Waffe benutzt, soll nicht mehr erkennen, was er da tut. Die Wahrnehmung dessen, der Atombomben einsetzt, wird auf technischem Wege überlistet. Er kann nicht wissen, was er tut. Macht man sich das klar, so zählen, und diesen Gedanken formuliert Anders explizit, so zählen auch die Täter zu den Opfern. Tatsächlich hat Anders aus dieser Überlegung heraus einen politisch wie auch philosophisch spektakulären Schritt getan. Im Jahr 1959 nimmt er nämlich brieflich Kontakt auf mit dem am Hiroshima-Einsatz beteiligten US-amerikanischen Bomberpiloten Claude Everly, einem vorbildlichen Soldaten, der jedoch nach dem Bombenabwurf beginnt, sich seltsam zu verhalten, öffentlich Schuldgefühle bekennt, mehrmals nach Japan reist, Selbstmordversuche unternimmt und schließlich demonstrativ straffällig wird. Atherley begeht Scheckbetrug zugunsten japanischer Kinder und überfällt eine Bank, ohne Geld mitzunehmen. In den 1950er Jahren wird Atherley daraufhin entmündigt und landet in der geschlossenen Psychiatrie. Anders schreibt ihm also 1959, nachdem er aus den Medien über diese Geschichte erfahren hat. Auf die Briefe des deutschsprachigen Philosophen, wobei er sich auf Englisch geschrieben hat, aber jedenfalls auf die Briefe des kontinentalen Philosophen, reagiert Atherley zunächst spröde. Allmählich aber entwickelt sich zwischen dem Philosophen und dem Bomberpiloten ein intensiver Briefwechsel und ein philosophisch eindrucksvoller Dialog. Anders findet bei Atherley einen klaren Verstand vor und geistige Gesundheit. Das ist seine Position. Brieflich ermutigt er ihn, also Atherley, seine pazifistischen Gedanken weiterhin auszusprechen, zu publizieren, und er setzt sich für Atherleys Freilassung ein, die jedoch immer wieder in den Folgejahren an psychiatrischen Gutachten scheitert. 1960 bricht Atherley aus der Psychiatrie aus, schreibt auf der Flucht an Anders, der sich dafür einsetzt, dass er nicht wieder eingesperrt wird. Das scheitert. Also Anders kann die Wiedereinsperrung Atherleys nicht verhindern. Und er befindet sich dann weiterhin in der Psychiatrie. Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren. Mit unter anderem diesem Lessing-Zitat versucht Anders mittels einer Petition an den Präsidenten Kennedy, Atherley frei zu bekommen. Auch das misslingt, und nach einem letzten Fluchtversuch scheint Atherleys Schicksal besiegelt. Das ist eine dramatische Geschichte. Es gibt auch da verschiedene Bücher dazu. Es gibt im Nachhinein auch Recherchen, die die Frage aufwerfen, ob dieser Atherley sich nicht doch irgendwie wichtig gemacht habe, ob er ein Hochstapler war, irgendwie ein pathologischer oder schlimmer noch, ob er einen frivol gespielten Schuldkomplex hatte, um damit irgendwie in der Öffentlichkeit hausieren zu gehen. Aber auch diesen Verdächtigungen ist, wenn man die Faktenlage anbringt, eine Menge an Zweifel angebracht. Also die Geschichte ist, wenn man so will, dramatisch und auch dramatisch unentscheidbar geblieben. Fakt ist, dass er in dieser Militärpsychiatrie dann letztlich auch gestorben ist. Ich möchte Ihnen das Buch, das den Briefwechsel zwischen den beiden enthält, also zwischen Anders und Atherley, Off Limits für das Gewissen heißt es, ist dann nochmal veröffentlicht in einem Sammelband, Hiroshima ist überall, unbedingt zur Lektüre empfehlen. Es handelt sich um einen erstens für unser Thema extrem interessanten Text, der auch die Züge dieser Krisenwahrnehmung der damaligen Zeit ungeheuer prägnant auf den Punkt bringt. Aber es ist auch ein authentisches Stück politischer Philosophie des 20. Jahrhunderts. Also auch die Art, wie Anders argumentiert, wie er die Beziehung herstellt zwischen Theorie, philosophischer Theorie, allgemeinen Gesichtspunkten der Analyse und dieser schicksalhaften Verstrickung, in der sich Atherley befindet, das ist packend und bewegend zu lesen, ungeheuer spannend. Also einfach mal eine Lektüreempfehlung. Super dick ist das nicht. Es ist dieser Text hier, Off Limits für das Gewissen. Auch interessant natürlich für Anders Philosophieverständnis, sich so stark einzumischen, und das, wovon er redet, wirklich aufzusuchen, bis in die Geschichten hinein, deren Zeugen vielleicht ganz viele gewesen sind, also jedenfalls deren massenmedial vermittelte Zeugen, zu sagen, ich bin da kein Beobachter, der sich einfach nur irgendwie distanziert, theoretisch registrierend verhält, sondern ich will mit dem reden, ich will wissen, was der zu sagen hat, und ich will die Situation verstehen, in der ein solcher Soldat ist. Atherley hat nicht selbst auf den Knopf gedrückt, aber er gehörte zu dem den Fliegern, die das Ziel identifiziert haben und die Kenndaten für den Bombenabwurf sozusagen gefunkt haben, damit dann der Flieger mit der Bombe, der kurz danach kam, die Bombe präzise abwerfen konnte. Also er war schon unmittelbar genau an dieser technologisch zersplitterten Praktik des Abwurfs beteiligt. Anders spricht von einer zweiten Revolution, die wir mit der technisierten Moderne erleben. Seine Formel für das Wesen der Technik unterscheidet sich von derjenigen Heideggers. Anders spricht von einem Nihilismus als dem zentralen Merkmal des Technischen. Zitat: Die Bombe benimmt sich wie ein Nihilist. Und zwar insofern, als sie alles, gleich ob Mensch oder Gerät, Brot oder Buch, Haus oder Wald, Tier oder Pflanze, als einerlei betrachtet und behandelt. Als Natur. Und das heißt in diesem Falle als etwas, was der Radiumverseuchbarkeit zugänglich ist. Anderes existiert für sie nicht. Und könnte sie sprechen, ihre Worte wären keine anderen als die des Nihilisten, also die Worte der Bombe. Alles ist eins. Ach, ob es die Welt gibt oder nicht, ist eins. Warum sollte es sie nicht ebenso nicht geben? Zitat Ende. Eine Vokabel wie Gestell, überhaupt die immer ackerbauerlicheren Kategorien, wie Anders despektierlich über den späten Heidegger gesagt hat, sind für Anders nicht hilfreich. Er hat sich mit Heidegger und dem heideggerschen Seinsdenken intensiv auseinandergesetzt und er bezeichnet Heideggers Seinsdenken selbst als nihilistisch, als auch eine Form einer solchen Abstandnahme, aus der heraus im Grunde dann doch alles als gleichermaßen nichts oder nichtig oder potenziell nichtig betrachtet wird. Heideggers viel zu allgemeines Reden von den Gefahren der Technik mache die aktuelle Gefahr der Bombe eher zu einer Sache unter vielen und verkenne damit genau den Einschnitt, um den es Anders geht. Was wir leugnen, schreibt Anders, Zitat, dass auch die Atombombe nur das Ergebnis einer Entwicklung ist. Aber ist nicht, Moment, ich muss mal gucken, ob das stimmt, was ich hier notiert habe. Nein, wer wird leugnen, schreibt Anders. Wer wird leugnen, dass auch die Atombombe nur das Ergebnis einer Entwicklung ist? Aber ist nicht die Entfremdung, die Heidegger verantwortlich macht, vor ihm ungleich konkreter beschrieben worden in allen Geschichten der Entwicklung der menschlichen Arbeit, während er, also Heidegger, sich auf die Wortreihe Vorstell, Herstell, Gestell beschränkt. Also, Anders will nicht leugnen, dass es natürlich Technikentwicklung gibt und dass auch die Atombombe Ergebnis einer Entwicklung ist, wenn man so will, auch konsequentes Ergebnis einer Entwicklung. Aber so wie Heidegger das schildert und eben mit Hilfe von solchen Vorstell-, Herstell-, Gestell-Kombinationen, ist das auch alles extrem unkonkret und es gibt viel bessere Analysen. Es sei typisch, so Anders weiter, dass Heidegger in seinem Aufsatz Wozu Dichter geschrieben habe, Zitat, nicht die viel beredete Atombombe sei als diese besondere Tötungsmaschine das Tödliche. Was den Menschen längst schon mit dem Tod bedrohe, sei vielmehr, Zitat, das Unbedingte des bloßen Wollens im Sinne des vorsätzlichen Sich-Durchsetzens in allem. Zitat Ende. Also, hat Heidegger an dieser Stelle tatsächlich angemerkt, nicht die Tötungsmaschine als solche sei das Tödliche, sondern längst schon bedrohe ja den Menschen mit dem Tod das Unbedingte des bloßen Wollens im Sinne des vorsätzlichen Sich-Durchsetzens in allem. Wer so rede, so Anders, ähnele jemandem, der in einem brennenden Haus auftritt und sage, er habe es ja immer gesagt. Die Antwort auf Feuer sei aber eben nicht Metaphysik zu treiben, sondern Wasser. Es gibt Situationen, in denen auf Ursprüngen zu bestehen unmoralisch ist, schreibt Anders. Es sei ein Unding, angesichts der Atombombe vom Bereitsein für den Grund zu reden. Und auch die Berufung auf das Rettende, wo die Gefahr sei, sei nichts anderes als dunkle Andeutung von heiler Welt. Heidegger verstreue kosmische Gerüchte über die Parousie, also die Wiederkehr des Heilen. Da merken Sie auch die kraftvolle und sehr bissige Sprache von Anders, der sehr schön auf den Punkt bringt oder gewissermaßen erdet auch, was an dieser eigentümlichen heideggerschen Wortwahl sozusagen strukturell schon unpolitisch ist. Günther Anders hat übrigens auf der anderen Seite auch Jaspers heftig kritisiert. Sofern nämlich Jaspers, ich hatte das am Anfang angedeutet, sich ja dann doch immer wieder, jedenfalls in Nebensätzen, ein kontrolliertes Leben mit der Bombendrohung als eine vertretbare, angesichts des politisch machbaren Alternative hat vorstellen können. Sofern er das tue, habe Jaspers den Kern des Problems nicht verstanden, so Anders. Und es gibt, wenn man also das jetzt nochmal genauer abscannen würde, die Auseinandersetzung Jaspers Anders, auch denke ich, eine ganze Menge implizite Anspielungen, wo Anders klar macht, dass ihn diese Jaspersche Perspektive, sagen wir mal, oder jasperoide Perspektive insgesamt eine viel zu staatstragende und verharmlosende und gutmenschmäßige Perspektive scheint. Anders forciert mit seiner Theoriebildung diesen Druck, dass wir uns der Entscheidung stellen müssen. Ich erinnere mich, ich hatte, als ich in Gießen angefangen habe zu studieren, hatte ich einen deutlich älteren Kommilitonen, der war schon am Promovieren, der fuhr ein Auto, der war Anders-Fan und der fuhr ein Auto, auf dem stand auch ein Anders-Spruch so draufgemalt: keine neuen Atomwaffen, bevor die alten nicht aufgebraucht sind. Also das ist so die Art, wie Anders Sachen auch so knackig auf den Punkt bringt. Niemals darf Existenz oder das Wesen des Menschen im Ganzen zum Einsatz in den Wetten des Handelns gemacht werden. Mit dieser Formulierung greift ein anderer Philosoph, der Ethiker Hans Jonas, 1979 in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, das Atomproblem auf. Wobei dieses Buch, das Prinzip Verantwortung, unter unserem Blickwinkel Krisendiagnostik extrem spannend ist, und zwar deswegen, weil 1979 ganz klar erkennbar die Kernwaffen inzwischen nicht mehr das zentrale Thema sind. Sie sind nicht verschwunden, aber sie werden eher als eine Menschheitsgefährdung unter mehreren technogenen Menschheitsgefährdungen subsumiert. Die allgemeine Perspektive lautet dann eben, niemals darf die Existenz oder das Wesen des Menschen im Ganzen zum Einsatz in den Wetten des Handels gemacht werden. Und bei Jonas ist es die Umweltzerstörung ganz allgemein, also die ökologische Katastrophe, die ganz deutlich spürbar eher die Folie seiner Überlegungen bildet als die Drohung eines Atomkriegs. Auch und vor allem ist es dann weiter die Gentechnik und insbesondere die bleibende Manipulation des menschlichen Genoms, die jetzt unter dieser Gefahr eines Einsatzes des Wesens des Menschen im Ganzen in den Wetten des Handelns thematisiert wird. Die Technik als Krisenphänomen wird folglich ein Dauerthema der Bundesrepublik Deutschland bleiben. Die Atombomben gibt es auch immer noch. Aber offenbar sind erstens Ende der 70er Jahre weitere Techniken, auch andere Waffentechniken, etwa die Biowaffen, als mindestens ebenso dringlich in den Vordergrund gerückt. Und zweitens sind wir entweder wirklich habituell apokalypseblind, wie Anders es immer wieder versucht hat, deutlich zu machen, oder wir haben uns an die Möglichkeit der Bombe, wie auch überhaupt der Selbstvernichtung der Menschheit, inzwischen wirklich gewöhnt. Denn die Atempause ist in gewisser Weise ja immer noch nicht zu Ende. Die Konstellation, die damals beschrieben wurde, ist in ihren Rahmenbedingungen ja nach wie vor gegeben. Trotzdem scheint es, als habe sich irgendwo zwischen Atempause und Gewöhnen die Krisenwahrnehmung verflüchtigt. Mit der ökologischen Krise und der Frage nach den Biotechnologien sind jedenfalls schon vor der Perestroika und dem Ende des Kalten Krieges neue Krisenszenarien in den Vordergrund getreten. Und das ist eben interessant und bemerkenswert, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass mit dem Ende des Kalten Krieges die Atomwaffen bekanntlich ja nicht abgeschafft wurden. Und wenn man Politikwissenschaftler heute konsultiert, hat ja die Atomgefahr zwar in Teilen eine etwas andere Gestalt angenommen, als der Punkt dieser ganz großen Wasserstoffbomben nicht mehr so im Raum steht, sondern viele kleine Bomben, sage ich mal als Stichwort, ein ähnlich apokalyptisches Szenario nahelegen. Aber wir haben im Moment einen anderen, sage ich mal, Mix von Krisenthemen und wir haben das auch bereits in der Zeit, als Jonas schreibt. Das zum Abschluss und damit zur Zusammenfassung. Erstens, spätestens ab Mitte der 1950er Jahre wird die technikkritische Krisendiagnostik der Nachkriegszeit durch etwas, was man den Diskurs der Bombe nennen könnte, überlagert und verstärkt. Durch die konkrete Gefahrenwahrnehmung also, die sich an den gewaltigen Vernichtungskapazitäten der nach Hiroshima noch weiterentwickelten Kernwaffen, konkret der Wasserstoffbombe, entzündet. Diese Bombe wird gleichsam zum Synonym moderner Technik überhaupt. Zweitens, die neue Qualität, für welche die Bombe steht, ist diejenige einer Technik, die nicht nur schädliche Folgen hat, tödlich ist für viele oder ganze Landstriche oder Bevölkerungen gefährdet, sondern die Qualität, dass diese Technik tatsächlich die ganze Menschheit oder eben, wie es auch an vielen Stellen heißt, alles Leben vernichten wird. Drittens, zentrale Krisenalternative ist die Frage, ob die Menschheit nun, da ihre eigene Waffe sie vernichten kann, ihren eigenen Untergang besiegelt sehen muss oder ob sie, was eine bisher nicht vorstellbare Kulturleistung wäre, in der Lage sein wird, auf den Krieg als Krieg künftig gänzlich zu verzichten. Das Prinzip des ultimativen Waffengebrauchs also im Weltmaßstab zu verabschieden. Die Philosophen, die sich als Intellektuelle in die Debatte engagieren, betonen in aller Radikalität diese Alternative. Insbesondere Jaspers weist aber darauf hin, dass es vom Standpunkt der politischen Pragmatik aber eben doch auch die dritte Option gibt, auch wenn das keine gute Option ist, gar nichts zu entscheiden, sondern sich durchzulavieren und im Wege eines permanenten Aufschubs die Krise einfach zu verlängern. Also Atempause auf Dauer, aber selbst die Metapher Atempause legt das ja nahe, kann man das auf unabsehbare Zeit tun, ja? Kann man die Luft einfach anhalten. Viertens. Der Russell-Einstein-Appell formuliert die Hoffnung, Rüstung und Krieg könnten ein Ende haben. Bei Jaspers findet sich diese Hoffnung von der realpolitischen Pragmatik unterschieden und er führt dieses Verweilen in der Fragestellung als den wahrscheinlichen, realpolitisch wahrscheinlichen Fall ein und an. Er tut das, ohne dass er die pragmatische Option, eben nicht Abschaffung, sondern Aufschub, gänzlich pessimistisch sieht. Er zeichnet ja immerhin die Möglichkeit, dass es ja denkbar sein könnte, auf immer aufzuschieben. Günther Anders wählt demgegenüber eine andere Perspektive, sofern er diese Daueraufschubssichtweise für eine verheerende oder auch blauäugige Ausweichoption hält. Er fordert eine Sicht, die keine Kompromisse zulässt, und seine Philosophie stellt sich dieser düstersten wie auch konsequentesten Sichtweise auf alle Implikationen, die diese monströse Waffe aus philosophischer Sicht mit sich führt. Die Forderung bei Anders aber auch bleibt bestehen, was wir brauchen, kann nicht weniger sein als eine grundlegende Veränderung unseres Weltverhältnisses und damit auch unter anderem eine grundlegende Veränderung des Umgangs mit Waffen, aber eigentlich auch ein anderes Verhältnis zur Technik. Insofern ist Anders derjenige, der tatsächlich als Techniktheoretiker das Bombenthema philosophisch auch ausbuchstabiert. Fünftens, Verglichen mit den bisher diskutierten Krisenbefunden stellt die philosophische Diskussion rund um die Bombe so etwas wie die Reinform oder das gewissermaßen unser Laborformat für eine Krisendiagnostik dar. Die Möglichkeit der technischen Selbstzerstörung des Menschen stellt ja ganz wörtlich die Frage nach Leben und Tod. Die Alternative ist ebenso paradox wie auch einfach und klar und dazu schwindelerregend. Sofern selbst das Bild des Todes oder des Selbstmordes auf die kollektive Selbstzerstörung, wie anders herausarbeitet, ja eigentlich gar nicht mehr passt. Es ist also eine Krisendiagnostik sozusagen von klarer Entscheidungskontur, die aber gleichzeitig auch eine Art ultimative Dramatik hat, sofern selbst die Alternative Leben und Tod eigentlich noch eine, ja, also noch eigentlich zu sehr in Analogien verharrt. Es ist eine im strikten Sinne des Wortes unvorstellbare Alternative, in der wir da stecken. Da wird selbst der Philosophie schwindlig, der Politik natürlich sowieso. Insofern ist die implizite These eigentlich bei all diesen Autoren, sowohl Russell als auch Jaspers als auch anders, extremer als die Atomkriegskrise kann eine Krise nicht sein. Vielen Dank.